Tennebergstraße Podcast. Unsere Region zum Mitnehmen. Meine Wellenlänge.
Die alte Synagoge in Heppenheim in der Kleinen Bach, die hatten wir jetzt schon zweimal hier im Podcast zum Thema. Aber heute geht es zwar auch um die alte Synagoge, aber eigentlich geht es eher um den Beruf der Restauratorin oder des Restaurators.
Geschichte und Geschichten aus Heppenheim.
Eine Reihe von Antenne Bergstraße und dem Heppenheimer Geschichtsverein. Die alte Synagoge in Heppenheim, die steht noch, ganz im Gegensatz zur neuen, die während der Reichspogromnacht abgerissen wurde. Die alte Synagoge war zu diesem Zeitpunkt schon keine Synagoge mehr, sondern wurde anders genutzt. Das Gebäude wurde dann vor einigen Jahren durch die Stadt Heppenheim gekauft und der Verein Kulturdenkmal Alte Synagoge hat aktuell die Aufgabe, das zu sichern und einen Plan zu machen, was man später so damit machen kann. Darüber haben wir ja hier im Podcast auch schon mal gesprochen. Diesmal gehe ich in die alte Synagoge und unterhalte mich mit der Restauratorin Franziska Müller. Diese ist dort im Auftrag des Landesamts für Denkmalpflege damit beschäftigt, Putzreste zu sichern. Und das lassen wir uns jetzt vor Ort doch mal ein bisschen erklären. Wir sitzen hier im Erdgeschoss in der alten Synagoge und bei mir sitzt Franziska Müller, Restauratorin. Wie wird man denn eigentlich Restauratorin?
Restauratorin kann man auf verschiedene Weise werden. In meinem Fall war das so, dass ich das studiert habe. Ich habe in Potsdam an der FH studiert und habe dafür damals noch ein zweijähriges Vorpraktikum machen müssen. Das heißt, vor dem Studium erstmal praktische Erfahrung sammeln bei einem Restaurator, einer Restauratorin. Dann musste man auch schon Fachbereiche festlegen, also will man dann Stein oder Wandmalerei oder Gemälde und all diese Dinge. Und dort habe ich dann mein Diplom gemacht. Das war noch ein Diplomstudiengang, ja. Heute sind das natürlich Bachelor und Master.
Jetzt haben Sie ja gesagt, bei einer Restauratorin und einem Restaurator das Praktikum gemacht. Was heißt das denn genau? Bei wem ist man da so angestellt und macht das?
Ich war bei einem selbstständigen Restaurator, der das auch sozusagen als Einzelperson, als man sagt solo selbstständig heute, macht. Und das Format ist egal. Man kann das auch in einer Firma machen, die vorrangig Ausführungen macht, Restaurierungen macht. Und in meinem Fall war das eine Firma oder ein solo selbstständiger, der vor allem Untersuchungen und Analysen und Begleitungen in Projekten und Planungen gemacht hat. Und das kann man so gestalten, wie es einen auch interessiert, vielleicht auch so, wie man den Praktikumsplatz bekommt, weil man bekommt auch nicht jede Stelle. Genau, dann war ich quasi eher in so einem dokumentarischen Bereich. Man kann das auch im Museum machen, das kann auch sehr spannend sein, oder in einer Schlösserverwaltung, je nachdem. Es müssten eben Stellen sein, es müssen immer Stellen sein, die eine Restaurierung machen, die gewissen ethischen Grundsätzen folgt und dann vielleicht auch eine Qualifikation dafür hat. Und das entscheiden häufig dann die Hochschulen auch oder geben einem dann Rückmeldung, ob diese Praktikumsstelle passt oder nicht.
Also es gibt dann auch in der Privatwirtschaft, wo man da angestellt sein kann zum Beispiel. Aber bei Ihnen ist das jetzt ein bisschen anders, oder?
Genau, ich bin gar nicht angestellt. Ich bin auch selbstständig. Ich bin auch eine Solo-Selbstständige inzwischen. Das ist auch in meinem Bereich nicht ungewöhnlich. Zum Beispiel gibt es vielleicht Museen, die haben dann häufig schon festangestellte Gemälderestauratoren. Mhm. Aber in meinem Fall bin ich ja eben in der Baudenkmalpflege unterwegs und das heißt, ich muss sowieso zum Objekt reisen und bin dann mit Privatleuten, mit Land, Stadt, Kommune, habe ganz viele verschiedene Kunden. Man kann auch selbst Festanstellungen finden in meinem Bereich, allerdings die sind schon sehr spärlich gesät und ich bin aber, muss ich sagen, auch sehr glücklich.
Das heißt, Sie kriegen die Aufträge dann wie hier vom Land oder von den Besitzern der Objekte dann quasi direkt?
Genau, also meine Auftraggeber sind sehr unterschiedlich und das ist von Fall zu Fall, kann das unterschiedlich sein, also zum Beispiel auch Stiftungen, das kommt immer ein bisschen drauf an, wer ist Eigentümer, wer gibt das Geld, gibt das einen Zuschuss und manchmal werde ich auch von einem Museum beauftragt für bestimmte Bereiche, also das ist sehr, sehr, sehr vielseitig.
Thank you. Und wie sind Sie dann an das Projekt hier in Heppenheim, an die alte Synagoge gekommen?
Ich bin vor allem hier reingekommen, weil die Landesdenkmalpflege hier eine Untersuchung ausführen lassen wollte, um eine gewisse Kenntnis über dieses Gebäude zu bekommen. Denn es gibt zwar schon auch Veröffentlichungen und Forschungen zu diesem Objekt, aber sozusagen eigentlich hat noch nie jemand am eigentlichen physischen Baukörper geschaut, was los ist. Und ich sollte da erstmal feststellen, wo gibt es überhaupt noch Bestand, der uns etwas über die Baugeschichte erzählt. Und deshalb, das war ungefähr 2022, wurde ich da angesprochen, ob ich diese Untersuchung beginnen kann. Und die habe ich dann über den Zeitraum 2023 auch ausgeführt. Ich hoffe, ich bringe jetzt nicht die Zahlen durcheinander, aber so erinnere ich mich. Und diese Untersuchung war erstmal in einem Gebäude, das ganz anders noch aussah, als es heute aussieht. Also als ich hier reinkam, waren die Wände noch enger und die Decken noch niedriger. Und es sah alles relativ sauber aus. Also wir hatten so Holzverkleidung, Holzbekleidungen an den Wänden und auch an den Decken teilweise. Das heißt, alles war recht gerade und ordentlich und es hat aber auch, um ehrlich zu sein, ist ein Zustand, in dem es für mich sehr schwer ist, das Gebäude zu verstehen, weil dahinter sind dann Oberflächen, an denen wurde gestrichen und tapeziert und enttapeziert und was draufgenagelt und wieder runtergenommen. Und diese Oberflächen sind für mich interessant und die geben mir auch einen Aufschluss über das Objekt.
Man kann das vielleicht ganz kurz mal gerade beschreiben. Wir sitzen jetzt im Erdgeschoss und das Erdgeschoss sah auch anders aus mit einer abgehängten Decke. Da war ich auch mal drin, da waren dann so Lamellenbretter und so weiter, so eine Holzdecke war das abgehängt. Und wenn man jetzt über uns guckt, dann sieht man, das ist weg, das wurde schon abgemacht. Da ist noch ein halber Meter über uns, wo man sieht, das war quasi abgehängt, ne? Da war was anderes vorher. Da ist auch noch eine andere Tapete und so weiter, so ein Stück. Das hat natürlich mit der Baugeschichte von dem Gebäude zu tun. Und darunter kann natürlich sein, dass da noch das Fachwerk ist.
Genau, also an den Seitenwänden unter dem Putz erwarte ich sogar noch nicht mal Fachwerk, aber es ist natürlich trotzdem viel Geschichte drin, da haben Sie total recht. Und jetzt sitzen wir quasi auch in einem Zustand, der für mich besonders spannend ist, weil wir sehen, nur wenn wir einfach den Blick schweifen lassen, sofort mehrere Oberflächen, das heißt mehrere Zeitenschichten. Ohne dass ich sogar untersuchen muss. Also die sieht im Moment jeder, hier ist was grün, hier ist was rosa, dann ist ein bisschen Tapete, die eine ist mit kleinen Kreisen, die andere ist kariert. Also hier hat jeder mal sich bemüht, die Oberflächen zu gestalten und hübsch zu machen. Und sozusagen, wir blicken jetzt auf Oberflächen, die Leute gestaltet haben und so gestaltet haben, wie sie schön fanden, die wir nie kennenlernen werden, sondern wir sehen nur noch das, was sie sozusagen an den Wänden hinterlassen haben. Das ist für mich einfach ein Moment, der freut mich jedes Mal.
Ja, und da muss man sagen, diese grüne Tapete, das ist definitiv so aus dem letzten Jahrhundert, so 60er, 70er Jahre. Ne?
Genau.
Und das unten drunter, das Rosane, das könnte noch älter sein, ne?
Genau, der liegt unter der Tapete, ist also auf jeden Fall älter. Und dann haben wir sogar noch eine Gestaltung darunter, die ist so grünlich. Da sehen wir dann sogar so ganz schwach noch so Gestaltungen. Vielleicht wurde da ein Begleitstrich mal gezogen oder vielleicht sogar ein kleines florales Motiv noch mit rein dekoriert. Also es sind ja ganz unterschiedliche Zeiten und dadurch auch unterschiedlicher Geschmack, denn auch gerade diese Tapete aus den 70er Jahren hat ja schon auch ihren Reiz, auch wenn man vielleicht sich nicht das eigene Wohnzimmer heute so tapezieren würde, aber sie hat echt einen Charme.
Ja, und dadurch, dass wir in dem Erdgeschoss sind, in dem es dann eben auch mal den Durchgang zum Nachbargebäude gab, sehen wir den nämlich jetzt auch, da ist ein Loch und dahinter sehen wir die Bausubstanz und das haben Sie schon gesagt, das ist gar kein Fachwerk.
Genau, da haben wir dann so ein Bruchsteinmauerwerk und auch das ist erzählt uns viel, weil dann haben wir große Steine, kleine Steine, Ziegelsteine auf einmal dazwischen. All diese Hinweise geben uns ein Zeugnis darüber, ob hier zum Beispiel mal eine Reparatur stattfand oder vielleicht sogar aus welcher Zeit dieses Mauerwerk stammt. Wenn man da bestimmte Proben nimmt, bestimmte Anhaltspunkte findet, kann man Thesen aufstellen. Und das mache ich auch zusammen, beziehungsweise hier ist auch eine Bauforschung mit im Projekt und die geht dann natürlich noch mehr in die Zeiten hinein und ich bleibe mehr an den Oberflächen und bei den Gestaltungen, so es wird das unterschieden.
Ja, und diese Oberflächen, die erhalten Sie zum Teil auch und was genau hier so restauriert wird, das gucken wir uns dann gleich mal zusammen an, dann gehen wir nämlich 2 Stockwerke höher und das Dach. Aber wie gehen Sie denn erstmal grundsätzlich bei so einer Restaurierung vor?
Das ist eine gute Frage. Also keine Restaurierung gleich der anderen ist natürlich klar. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich schon gewisse standardmäßige Abläufe, die immer dazu gehören. Das erste ist mal Dokumentation. Nachdem man alles fotografiert hat und angeschaut hat, darf man auch mal Hand anlegen und zum Beispiel Stäube entfernen. Stäube sind für Oberflächen manchmal schädlich.
Ja, ist denn Restaurierung jetzt überhaupt das richtige Wort oder ist es eher eine Konservierung?
Das ist eine gute Frage. Also in dem Fall die Oberflächen, die Sie ja gerade auch angesprochen haben, die im Moment in der Bearbeitung sind, würde ich eher als eine Konservierung bezeichnen. Denn ich gehe nicht in einen Zustand zurück oder versetze es auch nicht in einen bestimmten Zustand zurück, was ganz streng genommen vielleicht die Definition von einer Restaurierung wäre, während die Konservierung erhält, so wie es jetzt ist. Vielleicht schweife ich schon mal ein bisschen aus zu dem Bereich, den ich da schon bearbeite. Und zwar, das sind Putzfragmente, an denen die sind so durch die Alterung schon so beschädigt, dass ich gar nicht sagen kann, wenn ich jetzt fertig bin mit der Restaurierung, dann sehen wir zum Beispiel 1815, sondern wir werden immer alle Schichten sehen, weil das gibt auch Abplatzungen und Fehlstellen und solche Sachen. Und wir sind noch nicht an dem Punkt, an dem man überhaupt darüber nachdenken könnte, eine bestimmte Zeitphase darzustellen. Und es ist auch unklar, ob das jemals passieren kann. Das ist aber alles Zukunftsmusik. Und von daher mache ich momentan eine Konservierung. Und ich versuche quasi einfach nur den Zustand, wie es jetzt ist, so zu stabilisieren, dass es keine weiteren Verluste gibt.
Aber im Allgemeinen, also wenn wir jetzt auf die allgemeine Arbeit zurückgehen würden, dann würden Sie nach so einer Konservierung oder wie Sie jetzt gesagt haben, Dokumentation etc., dann würde man irgendwann entscheiden, möchte man es wiederherstellen und würde dann versuchen, so einen Putz oder so eine Oberfläche wie zur Bauzeit wiederherzustellen?
Das könnte zum Beispiel ein Ziel sein von einer Restaurierung, genau. Und dazu, das bietet sich an, wenn zum Beispiel eine Zeitschicht ganz klar erkennbar ist oder vielleicht auch eine Zeitschicht ganz besonders signifikant für das Objekt ist. Also dann kann man das erarbeiten aufgrund der Objektgeschichte und sich dann für einen bestimmten Zustand entscheiden. Und das ist aber häufig eine Sache, die man sich langsam erarbeitet. Und ansonsten muss man quasi immer erst sich dem Bestand nähern, wie stabil ist der Bestand, wie viel Belastung kann ich den Oberflächen überhaupt zumuten. Und dann wird es schon kompliziert. Dann kann ich nämlich schon keine Standardkonzepte mehr anbringen. Und sozusagen eigentlich arbeite ich mich immer von Teilfläche zu Teilfläche und muss stets prüfen, ob das, was ich tue, an dieser Teilfläche noch genauso gut wirkt wie an der vorherigen. Das ist auf eine gewisse Weise auch das, was ich an der Arbeit so mag und auf der anderen Seite, was es auch durchaus manchmal herausfordernd macht.
Ja, ist es gerade hier bei der alten Synagoge so, dass Sie besonders viel überlegen mussten?
Ja, im Moment muss ich viel überlegen und musste auch bei der Untersuchung übrigens viel überlegen, weil dieses Objekt ist sehr komplex und es ist immer noch auch ein Objekt, was seine Geheimnisse für sich behält. Nach und nach finden wir natürlich schon alles heraus, aber es gibt durchaus Objekte, in denen ich schneller der Geschichte auf die Schliche gekommen bin. Und hier gibt es einfach immer noch viel zu entdecken. Und ich würde sagen, das wird noch spannend.
Ja, dann würde ich sagen, genau das machen wir jetzt. Wir gehen jetzt mal ein bisschen was entdecken. Wir gehen mal 2 Stockwerke höher und das Dach, wo Sie aktuell tätig sind.
Sehr gerne.
stehen wir jetzt quasi im Dachgeschoss mit Blick Richtung Siegfriedsstraße, direkt vor den zwei kreisrunden Fenstern, an denen man ja diese Synagoge eigentlich wunderbar erkennen kann. Und ja, was sehen wir jetzt hier vor uns aus, von der Bauforschung her gesehen, also von der Oberfläche?
Also wir sehen hier, das ist so ein, ich würde mal sagen, halbrundes, halbkreisförmiges Stück Putz um diese beiden Oculus-Fenster, die beiden Rundfenster. Und das sind die ältesten Putzfragmente des Gebäudes, denn sie gehen auf die Synagogen-Nutzungszeit und Nutzungszeit zurück und sind die letzten Oberflächen, die auch eine eigentliche Gestaltung der zeremoniellen Räume hatten.
Das heißt, was wir jetzt im Erdgeschoss zum Beispiel gesehen haben, gehen wir jetzt nicht davon aus, dass irgendwas, gut, das waren Wohnräume auch damals schon, aber das ist auch nicht aus der Zeit.
Also ganz offen gestanden, ich glaube schon, dass dort unten auch solche Putzfragmente sind. Allerdings sind die eben überstrichen, übertapeziert, vielleicht ist man auch reingebohrt worden. Und hier oben stehen wir quasi in einem Bereich, der eigentlich, so wie wir jetzt davor stehen, zur Synagogenzeit ja nie erlebbar war. Denn es gab diese Fläche, auf der wir stehen, gab es nicht. Sondern es gab einen Betsaal und wir stehen quasi im Tonnengewölbebereich, also im Dachbereich von diesem ehemaligen Betsaal. Und was wir, dieses Halbrund, was ich beschrieben habe von dem Putz, das geht auch auf das Tonnengewölbe zurück, das hier früher mal war. Das heißt, wir gucken auf das, was noch übrig ist von dem tonnengewölbten Raum und auf die Oberflächen, die gestrichen waren, gestaltet waren. Vielleicht gab es auch Malereien. Heute sehen wir darauf so gut wie keine Malereien. Und was ich aber weiß durch die Untersuchung, ist, dass wir schon mindestens 7 bis 9 Anstrichschichten hier wahrscheinlich drauf haben. Also hier wurde 7 bis 9 Mal der Raum neu gestaltet und auch immer wieder mit unterschiedlichen Farbtönen. Nur ganz genau welche und wie das gestaltet war, ist momentan noch nicht für mich erfassbar, weil es noch alles so instabil ist.
Und an der Stelle greifen Sie jetzt ein?
An der Stelle greife ich jetzt ein, beziehungsweise habe ich eingegriffen. Ich habe alle Fehlstellen im Putz geschlossen, denn eine geschlossene Putzoberfläche ist immer stabiler als eine mit Fehlstellen. Das ist schon mal Nummer 1, mit dem man, wo man den Putz schon sehr stark davor schützen kann, noch weiter in kleinere Bruchstücke zu zerfallen. Und dann sind da ja noch Anstriche drauf, die teilweise sich so ein bisschen hochschüsseln. Also die sind dabei sozusagen sich abzulösen. Und die fixiere ich gerade, sodass die hoffentlich aushalten und erhalten bleiben, bis die eigentliche Restaurierung der Oberflächen kommt. Das dauert noch eine Weile, bis wir soweit sind.
Da muss auch außenrum einiges gemacht werden. Also es ist ja eigentlich der Plan, dieses Tonnengewölbe auch wieder herzustellen. Und dann würden Sie quasi am Ende, wenn das gemacht ist, würde man sich überlegen, was macht man jetzt mit dem Putz?
Genau. Dann kommt überhaupt der gestalterische Moment. Wie soll der Ort später aussehen? Und bis dahin sollen die Oberflächen so stark ertüchtigt werden, dass sie der Zeit standhalten können und auch den Eingriffen, die ja anstehen, um überhaupt wieder diesen Betsaal herzustellen.
Das heißt, Sie säubern, also ich sehe ja auch Werkzeug, kleinen Meißeln, Pinsel, sieht eher filigran aus, also ist jetzt, glaube ich, nicht so die grobe Tätigkeit, die Sie da machen. Und dann machen Sie aber auch noch irgendeine Schutzschicht drüber oder das also bearbeiten Sie das auch mit moderneren Materialien, dass es geschützt ist oder wird es einfach nur gesäubert?
Also tatsächlich momentan, ich mache eine Schutzschicht drauf in Form von Japanpapier. Das ist ein ganz dünnes, langfaseriges Papier, kann man auch durchgucken. Und an manchen Stellen sieht man das auch schon, dann die Oberflächen wirken so ein bisschen milchig. Da ist das Japanpapier schon drauf und darunter werden die Anstrichschichten geschützt. Und dann kann man das Japanpapier auch später wieder ablösen und so gezielt ablösen, dass die Anstrichschichten darunter weiter erhalten bleiben.
Das heißt, da arbeitet man jetzt nicht mit irgendwelchen chemischen, kein Silikon einfach drüber gebappt oder so, sondern da ist sowas Natürliches besser, wenn man es auch wieder abkriegt.
Genau, das ist ein Zellulose-Zellulose Klebstoff und der kann wieder gezielt abgelöst werden. Und dann kommt aber schon ein sehr modernes Material. Das ist nämlich so ein weißes, tuchähnliches Material. Das nennt sich Tyvek. Das kommt eigentlich von den Dachdeckern und ist ein wundervolles Schutzfolie, weil sie den Austausch von Luftfeuchtigkeit erlaubt und trotzdem reißfest ist. Und die Oberflächen dann trotzdem auch weiterhin vor Stäuben schützt. Und die lege ich dann noch quasi wie einen Vorhang darüber.
Jetzt das Ganze geschützt und der Ausblick ist dann quasi für Sie erstmal nichts machen, solange umgebaut wird. Und am Ende kommen Sie wieder und gucken, wie man den Putz dann quasi präsentieren kann.
Genau, dann wenn das Konzept für die Gestaltung des Raums klar ist, dann wird auch viel klarer, was man mit der Restaurierung am Schluss erreichen möchte. Was soll man hinterher wahrnehmen? Wo soll das Auge auch hingelenkt werden? Beide Varianten sind ja möglich. Ist es eine sehr ruhige Oberfläche oder ist es eine Oberfläche, die viele Schichten auf einmal wahrnehmen lässt? Und das wird man dann einfach noch zusammen erarbeiten mit allen an der Planung Beteiligten. Aber das stimmt. Also die Hoffnung ist, ich kann jetzt diese Sicherung ausführen und dann komme ich erst wieder, wenn das Tonnengewölbe ist. In der Praxis ist es so, hin und wieder sollte man schon mal schauen, ob diese Sicherungen noch halten, denn es ist ja hier oben im Dachstuhl jetzt nicht mehr das ideale Klima. Also als die Farben aufgetragen wurden, war es ein geschlossener Raum. Jetzt ist es eigentlich ein zugiger Dachstuhl. Das ist nicht das Gleiche.
Können wir quasi gerade mal beschreiben, man sieht das Fachwerk, man sieht oben vermutlich später reingezogene Ebene, nachdem das Tonnengewölbe weggemacht wurde. Man sieht direkt die Ziegeln, also ist überhaupt nichts gedämmt. Und nach vorne raus sieht man auch, dass das Fachwerk innen mit Klinkersteinen gefüllt wurde oder mit Ziegeln gefüllt wurde. Also da ist jetzt auch kein Lehm oder so drunter.
Genau. Und auch man sieht teilweise, also das Wasser kommt zwar nicht rein, aber man sieht teilweise an den Dachpfannen ja auch, kann man Licht sehen. Das heißt, da wo man Licht sieht, kommt natürlich auch Wind durch und auch Feuchtigkeit. Das heißt, an sich ist das gut, weil wenn Feuchtigkeit reinkommt, dann trocknet sie auch schnell wieder ab. Aber dennoch ist es so, dass diese Anstriche nie dafür gedacht waren, so ein wechselhaftes Klima zu erleben. Und deshalb sollte man schauen, ob diese Sicherungen genauso wie sie sind, dieser Beanspruchung auch standhalten können. Aber ich bin im Moment noch sehr zuversichtlich.
Und jetzt sind wir am Ende des heutigen Podcasts Heppenheimer Geschichte und Geschichten. Diesmal ein Gespräch mit der Restauratorin Franziska Müller in der alten Synagoge in Heppenheim. Wir haben uns dort die Putzreste angeguckt. Sie hat uns erklärt, wie das so erhalten wird. Und da sind wir mal gespannt in den nächsten Jahren, was aus diesem Gebäude so alles wird. Und wenn ihr mehr zur alten Synagoge erfahren wollt, guckt im Podcast, da gibt es noch zwei weitere Folgen dazu. Aber hier im Podcast haben wir dann nächstes Mal wieder eine andere Heppenheimer Geschichte.
Das war der Antenne Bergstraße Podcast. Weitere Folgen jederzeit auf antennebergstraße.de und überall da, wo es sonst Podcasts gibt. Sendungen und Beiträge aus dem Radio gibt's dort auch.